Bild aus meiner früheren Jugendzeit zu zeigen, damit Sie sich eine Vorstellung davon machen können. Ich möchte Ihnen dann natürlich auch die Vergangenheit mit hineinnehmen von meiner Jugend an. Hier sehen Sie ein Bild aus meiner Jugendzeit. Ich denke, es wird deutlich, Adel verpflichtet. Also wer aus einer adligen Herkunft kommt, muss sich auch schon jugendgemäß, standesgemäß kleiden. Nun, ich wurde von meinen Anhängern gegen Ende meines Lebens durchaus freundlich bezeichnet. Nun, ich halte keinen besonderen Wert auf den Abstand zum Adel. Sie können mich ruhig ansprechen mit Graf von Zinzendorf. Nun, meine engen Freunde haben mich sogar als Papachen oder ganz liebevoll als Ordinarius oder als wahren Fürst Gottes bezeichnet. Und manche haben mich auch als den Jünger Jesu bezeichnet. Und das ist mir einer der Begriffe, die mir am liebsten geworden ist. Denn das, was ich sein will, ist nicht in erster Linie ein Fürst seinem Reich, sondern ein Jünger Jesu. Allerdings gab es auch andere, die haben zu mir gesagt, ich sei der falsche Prophet oder ein großer Irrlehrer. Wie es dazu kam, ich will sie dann gerne noch mit hineinnehmen. Geboren wurde ich leider nicht in Österreich, weil meine Großeltern aus Österreich vertrieben worden sind, denn sie hielten fest an dem evangelischen Glauben. Nun, sie sind dann nach Sachsen gezogen, in Dresden schließlich im Jahr 1700 habe ich das Licht der Welt erblickt. Meine Eltern gehörten, wie gesagt, meine Großeltern zum Hochadel aus Österreich. Mein Großvater hatte dann die in der Gegenreformation aus Glaubensgründen sein Land verlassen müssen und zog mit uns bzw. mit meinen Eltern dann nach Franken. Mein Vater stand in dem Dienst der sächsischen Kurfürsten und erhielt den Titel eines geheimen Rates, hatte dann ebenfalls das Amt eines Ministers inne, so dass wir standesgemäß aufgewachsen sind. Meine Mutter stammt aus sächsischem Adel, ebenfalls aus der höheren Aristokratie. Meine, die Familie von Gersdorf, die Ihnen vielleicht bekannt sein wird, sind meine Großeltern, die ebenfalls in hohen Staatsämtern standen. Zeitlebens habe ich darauf Wert gelegt, denn das, was uns Gott mit unserer Geburt geschenkt hat, dürfen wir nicht einfach vernachlässigen. Nun, meine Eltern haben, wie gesagt, nicht einfach mitgemacht, da wo alle anderen sich vergnügt haben nach der Mode der damaligen Zeit, sondern waren bestrebt, Gott nachzufolgen. Nun, ich werde Ihnen gerade einmal zeigen, das Haus meiner Großmutter, in der ich aufgewachsen bin. Hier erst einmal ein Bild meiner Großmutter. Dort bei ihr wuchs ich auf, weite Teile meiner Jugend, weil mein Vater leider schon sehr früh gestorben ist. Wenige Wochen, nachdem ich geboren worden bin, starb er schon, noch jung an Jahren, unter Gebet seiner Frau und seiner Mutter. Und auch ich war nun in der Wiege zwar, ich konnte nicht verstehen, was geredet wurde, aber meine Mutter erzählte mir später davon. Mein Vater ließ sich auf seinem Totenbett ein Lied von Paul Gerhardt vorlesen und vorsingen. Sie werden es auch kennen, O Haupt voll Blut und Wunden. Und später habe ich mir das im Andenken an meinem Vater als Lebensmotto gesetzt. Meine Mutter heiratete wenig später wieder den erweckten preußischen Generalfeldmarschall von Natzmar. Und ich kam schließlich zu meiner Großmutter, wie Sie hier sehen, eben der Frau von Gersdorf, die schon damals, und das darf ich nicht ohne Stolz sagen, als eine der gebildetsten Frauen Deutschlands galt. Sie konnte selbstverständlich Deutsch, sprach fließend Französisch, lernte Griechisch und lernte Hebräisch, um die Schriften des Neuen und Alten Testaments in der ursprünglichen Sprache lesen und übersetzen zu können. Und ihr lag so viel daran, dass sie selbst den Hausangestellten Griechischunterricht gab, damit auch sie die Bibel im Originaltext zu lesen vermögen. Nun, meine Mutter war durchaus auch etwas überkonfessionell ausgerichtet. Es kam mir nicht nur darauf an, dass man nun evangelisch oder reformiert oder pietistisch sei, sondern in erster Linie auf die Frömmigkeit des Herzens. Das war wesentlich. Sie hatte auch eine gewisse Nähe zu den Spiritualisten, so nannte man es damals, denjenigen, die in ihrer Innerlichkeit, in der Konzentration auf das Wort Gottes, auf das Gebet, auf die Ausrichtung auf Gott, auf der Suche nach Gott gewesen sind. Und schon in dieser Zeit kamen auch verschiedene gebildete Männer an den Hof meiner Großmutter. Ich traf sie beispielsweise noch 4-jährig, hatte ich den Herrn Spener, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, derjenige, der in Deutschland der Vater des Pietismus gewesen war. Er besuchte meine Großmutter und ich kann mich noch schwach daran erinnern, wie ich mit 4 Jahren dort mit am Tisch stand und er gegessen hatte und er mir die Hand drückte. Nun und kurze Zeit später starb er schon. Nun, ich hoffe nicht, Sie kommen auf falsche Ideen. Ich habe selbstverständlich nichts damit zu tun gehabt. Hier übrigens das Haus. Dort das Haus meiner Großmutter. Nun, meine ganze Familie hatte Verbindungen, insbesondere nach Halle. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Halle, natürlich wissen Sie das alle. Halle ist der Mittelpunkt des evangelischen, erwecklichen Glaubens in unserer Zeit. Halle ist bis heute ein leuchtendes Vorbild für alle Christen in ganz Europa. Halle, der große August Hermann Francke, der dort seine hallischen Anstalten einrichtet und überall aus ganz Europa die Schüler zu ihm kommen, um zu lernen, um auch ausgesandt zu werden in die Mission. Das, was Gott dort in kurzer Zeit entstehen lässt, wie für Tausende von Waisenkindern Häuser gebaut werden, wie Bibeldrucke verbreitet werden, wie viele andere Dinge dort in kurzer Zeit geschehen, das hat uns auch in unserem Elternhaus, wir haben es gehört und hat uns tief beeindruckt. Wir haben uns danach ausgerichtet. Wir haben unsere Seelsorger von dort gesucht und unsere Hausprediger von dort bestellt. Wir wollten nicht der Weltfrömmigkeit nachgehen, die überall in unserer Umgebung gang und gäbe waren, wie man sich in Maskeraden und Umzügen, Komödien und Opern vergnügt hat. Nein, unser Herz gehörte als Familie dem Heiland. Und wir hörten davon, wie unseresgleichen verkleidet durch Dresden zogen, beispielsweise August der Starke verkleidet als Herkules, nur mit einem Fell übergedeckt und mit einem dicken Stab in der Hand vorne weg tanzte und hinter ihm eine ganze Meute griechisch verkleideter Adliger. Ich weiß nicht, ob heute ihre Politiker etwas Ähnliches machen. Kurze Zeit später ließ er den Zwinger bauen, dort um seine Hochzeit vorzubereiten. Aber solch eine Art und Weise zu leben, die spuckt Gott ins Angesicht, die verpönt ihn. Danach wollten wir uns nicht ausrichten. Schon aus Halle kam mein erster Hauslehrer, der mir erzählte von Gott und von den großen Werken Gottes, die er in der Mission tut und die er getan hat in Halle und in anderen Orten. Und wenig später bin ich schon in die Schule gegangen, selbstverständlich auch nach Halle. Aber schon vorher hatte ich meine ersten innerlichen Begegnungen mit meinem Heiland. Ich war Einzelkind bei meiner Großmutter, selbstverständlich. Sie war ja schon Witwe und alleine. Und ich hatte eine zärtliche Anhänglichkeit an den Heiland. Er war mein Bruder, mein Gesprächspartner, ein Spielgefährte. Und ich habe an ihn meine Briefe geschrieben. Ich habe ihm ausgedrückt, was mir auf dem Herzen lag. Das, was ich an Anliegen gehabt habe, da, wo ich Schwierigkeiten mit meiner Großmutter gehabt habe, meine innerlichen Wünsche und Sehnsüchte habe ich aufgeschrieben und meinem Heiland geschickt. Ich hatte später, als ich älter wurde, mir immer mehr Gedanken gemacht und habe ihm auch meine innersten Probleme im Kopf geschrieben. Die Spekulation über die Unerforschlichkeit Gottes. Ist es nicht schließlich so, dass wir gar nichts über Gott sagen können? Alles das, was Prediger und Menschen darüber sagen, ist doch nur vordergründig. Und ich habe gemerkt, wie ich innerlich immer mehr an meinen Heiland mich ausgerichtet hat. Schließlich mit 10 Jahren schickte mich meine Großmutter nach Halle an das Pädagogikum zu August Hermann Franke und ich war gerne dort. Immer wieder habe ich das Privileg genossen, als hervorragende Persönlichkeit der Gesellschaft auch am Tisch von August Hermann Franke zu sitzen, um ihm zuzuhören. Und immer wieder kamen Missionare aus der ganzen Welt und saßen mit am Tisch. Und ich habe zugehört, wie sie von ihrer Missionsarbeit berichtet haben. Das hat mich innerlich ganz tief berührt. Aber oh, die strenge Zucht in Halle. Immer war jemand da, der aufgepasst hat, was wir als kleine Knaben getan haben. Und was wir gelesen haben, was wir gespielt haben, selbst in den Türen, hinter denen wir geschlafen haben, waren Fenster angebracht, sodass man jederzeit hindurchschauen konnte, was wir darin trieben. Und selbst mein Haushofmeister, den meine Großmutter mitschickte, damit ich standesgemäß beaufsichtigt werden würde dort, statt mich zu unterstützen, hatte mich nur ständig ausspioniert und dem August Hermann Franke oder meiner Großmutter Bericht erstattet über das, was ich gerade getan habe mit meinen Freunden. So kam es schließlich dazu, dass ich kaum andere Freunde hatte, denn wenige wollten mit mir sein, weil ich mich immer so benehmen musste schon als 10-Jähriger. Ich habe allerdings in dieser Notsituation, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht, wieder meine Zuflucht in meinem Heiland gefunden. Ich habe dort meine Geborgenheit gefühlt und mit einigen wenigen engen Freunden, die auch schon erkannt haben, dass das Leben nicht in Spielen und Lernen, sondern in der Frömmigkeit des Herzens verbunden liegt, habe ich einen Orden gegründet, den Senfkornorden. Wir haben uns darauf vertraut, dass aus diesem kleinen Senfkorn, aus diesem wenigen Glauben, den wir in unseren Kinderherzen gefunden haben, Gott eine große Pflanze machen kann, einen großen Baum wachsen lassen kann, wo der Glaube sich entfaltet. Nun sicher, ich denke hier, es bin ich geprägt worden. Hier hat mir Gott die Größe gezeigt und hat mir seinen Auftrag vor Augen gemalt, für den er mich in der Zukunft gebrauchen wollte. Gern hätte ich weiter Theologie studiert und wäre in den Dienst der hallischen Anstalten getreten, um dort meine Kraft ganz einzusetzen. Aber oh, einer meiner Onkel, die mit die Verantwortung für meine Erziehung trugen, war ganz und gar nicht angetan von der Frömmigkeit in Halle. Er mochte die Pietisten nicht und wollte mich lieber an einer rationalistischen, kritischen, theologischen Fakultät ausbilden lassen. Und später hatte er mich sogar dazu überreden versucht und gesagt, sonst werden alle Stipendien gestrichen, ich sollte Jura studieren. Und schließlich kam es auch dazu. Ich hatte Jura studiert, hatte nebenher noch viele Bücher gelesen. Ich hatte vor allem alles gelesen, was Spener geschrieben hatten, was Franke geschrieben hatten, was Gott ihnen in ihrem Herzen gezeigt hat. Und schließlich habe ich auch angefangen, Griechisch zu lernen, Hebräisch zu lernen, nebenher, um die Bibel noch besser verstehen zu können. Ich besuchte allerdings auch, wie es meine Verpflichtung war, die Vorlesungen von Professor Wernsdorf und anderen, damals die Führer der lutherischen Orthodoxie, die auf den Verstand den Wert legten und die Lehren Luthers in erster Linie förderten, aber weniger an ihre persönliche Beziehung zu ihrem Heiland dachten. Und schließlich kam das Jubiläumsjahr. Gerade war ich 1717. Wir erinnern uns natürlich, Sie wissen es alle, an den Thesenanschlag Luthers in Wittenberg. 200 Jahre war es gerade her und ich habe mir gedacht, Gott will mich gebrauchen, um die verschiedenen Konfessionen wieder zusammenzuführen. Ich fasste in diesem Jahr 4 Denkschriften ab, schickte sie an die Führer der verschiedenen kirchlichen Gruppierungen und Kirchen und wollte eine Union. Ich wollte insbesondere die Lutheraner und die Reformierten zusammenbringen. Warum zerstreiten die sich? Will Jesus nicht die Einheit von allen Gläubigen, statt sich gegenseitig auszuschließen, zu beschimpfen, in akademischen Reden und nichts miteinander zu tun zu haben? Allerdings, ich muss sagen, es hatte leider wenig Erfolg. Sie hörten nicht auf mich. Und in meiner Familie, nun hatte man beargwöhnt, dass ich mich so sehr in religiöse Dinge einzumischen wagte. Ich nun war fertig mit meiner Ausbildung, mit 19 Jahren. 1719 war ich zu einer 2-jährigen Kavalierstour unterwegs durch Europa. Nun, ich weiß nicht, wie weit Sie mit den Gebräuchen unserer damaligen Zeit vertraut sind. So ungefähr sah ich zu dieser Zeit aus, natürlich jung und hübsch. Und es ging darum, in erster Linie die Welt kennenzulernen, die anderen Höfe kennenzulernen, möglicherweise auch eine junge, hübsche Frau kennenzulernen. Und so begab ich mich zuerst einmal in die Niederlande. Und in den Niederlanden war ich beeindruckt durch diese konfessionelle Vielfalt. Nebeneinander lebten Lutheraner, Reformierte, es lebten dort die Pietisten, ohne angegriffen zu werden. Wiedertäufer aus Deutschland und England lebten dort. Und alle nebeneinander in Frieden und Eintracht. Das ist, denke ich, das, was Gott auch will für uns in Deutschland. Und diese konfessionelle Vielfalt habe ich mitgenommen. Nun, ich habe dort auch Mennoniten getroffen und habe die ersten Vertreter der Aufklärung getroffen. Pierre Bayle hat sein Dictionnaire Critique veröffentlicht, da wo er versuchen will, mit dem Verstand die Welt zu beschreiben. Und ich habe empfunden, das ist eine gute Möglichkeit. Allerdings müssen wir darauf achten, dass nicht die Vernunft die Welt erklären kann, sondern nur Gott durch seine Offenbarung. So schrieb ich selbst ein kleines Büchlein darüber, veröffentlichte es all da und es hatte zahlreiche Leser gefunden. 7 Monate verbrachte ich ebenfalls in Paris. Nun, Paris kann ich Ihnen sagen, das ist das Exempel der Welt. Dort die Vergnügungen, da in dem Mittelpunkt des höfischen Treibens in Frankreich. Nun, dem konnte ich mich natürlich nicht anschließen. In höchste Gesellschaftskreise hatte ich Einzug gefunden. Ich wurde überall eingeladen in dieser Weltstadt. Aber diese zwielichtigen Vergnügungen in Tanz und Spiel, das waren nicht meine Sache. Und ich zog mich zurück, was zur Folge hatte, dass ich bald als Sonderling angesehen wurde. Aber wer für den Namen Jesu Christi leidet, das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts, was an unserer Ehre kratzt. Gerne habe ich diesen Titel mitgenommen. Gerne habe ich mich auch für Jesus Christus verspotten lassen. Ich wollte ein Nachfolger Jesu sein. Und wie Jesus verfolgt worden ist, wie Jesus verspottet worden ist, nun, dann ist dieser wenige Spott, den ich dort zu erleiden hatte, nichts dagegen. Ich traf auch die Jansiten, Katholiken dieser Zeit, zu denen auch der ihnen wahrscheinlich bekannte Blaise Pascal, Mathematiker und Denker, gehörte. Ich fand es beeindruckend, wie diese Menschen in ihrem katholischen Glauben versuchten, Jesus nachzufolgen. Nun, sie waren nicht einverstanden mit der katholischen Kirche, beileibe nicht. Sie kritisierten sie und merkten sehr wohl, wo die Grenzen standen. Aber ich hatte mit einigen von ihnen gesprochen, so auch mit dem Erzbischof Kardinal de Nutalies. Ich hatte mit ihm Freundschaft geschlossen, bis zu seinem Tode schrieben wir uns regelmäßig. Und wir haben gemerkt, dass wir trotz Meinungsverschiedenheiten beide eine innige Jesusliebe haben, die uns miteinander verbunden hat. Die Nachfolge des heiligen Lebens, um die ging es. Und ich habe extra für ihn, aber auch für alle anderen Franzosen in der katholischen Kirche, die 4 Bücher des Johann Arndt vom wahren Christentum ins Französische übersetzt und auch dort veröffentlicht. Nun, ich reiste weiter, kam wieder zurück nach Deutschland. Als ich im Ruhrgebiet gewesen war, so wie Sie später dieses Gebiet genannt haben, fiel mir in einer Galerie ein Bild auf, in dem ich Jesus dort hängen sah und unten drunter die Worte geschrieben: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Es ging mir ins Herz hinein. Und irgendwie habe ich gemerkt, ja, das, was ich mir vorgenommen habe in meinem Senfkornorden, das soll mein Leben weiter bestimmen. Ich will mein ganzes Leben Jesus weihen. Nun, 1721, ich war auf dem Rückweg, kam ich schließlich an den Hof des Grafen zu Reuß und Ebersdorf. Dort habe ich neue Bewusstsein, neue Ideen bekommen. Ihm, diesem Grafen, war insbesondere wichtig, die Blut- und Wundenfrömmigkeit Jesu, sich hineinzuversetzen in das Leiden Jesu, zu sehen, wie ihm seine Hände und Füße durchstochen worden sind, da vorzuknien und sich zum Bewusstsein kommen zu lassen, wie Jesus von uns für uns zerschlagen und gemartert worden war.
In der Schlossgemeinde trafen sich regelmäßig viele, die es im Glauben ernst gemeint haben. Manche Pietisten, die aus anderen Gebieten Deutschlands vertrieben worden sind, kamen dort zusammen. Und in dieser überkonfessionellen Gemeinschaft hatten wir die Gewissheit bekommen, Philadelphia. Wir sind in der Zeit von Philadelphia. Philadelphia, Sie wissen es, die Bruderliebe. Wie lesen wir es schon in der Offenbarung? Dort am Anfang, Johannes schreibt uns von den verschiedenen Gemeinden, an die er die Briefe richtet. Und uns war von vornherein klar, die Christenheit befindet sich in der Gegenwart zur Epoche von Sardes, die trotz ihres lebendigen Namens eigentlich tot ist. So ist die Orthodoxie. Luther hat es gut begonnen. Und was machen die orthodoxen Theologen aus der Lehre Luthers? Luther baute nur auf der Bibel. Luther sagte sola scriptura, sola fide, sola gratia. Und was machen die Theologen heute? Statt auf der Bibel bauen sie auf den Büchern und Auslegungen Luthers auf. Die tote Gedankengläubigkeit tritt an diese Stelle. Aber wir haben gemerkt, jetzt muss sich bald die wahre Gemeinde herausschälen. Diejenigen, die wirklich an Jesus festhalten. Und das ist die Gemeinde zu Philadelphia. Die Gemeinde der Kinder Gottes, diejenigen, die ausharren, selbst in der Verfolgung, und das Wort Christi bewahren, seinen Namen nicht verleugnen, wie Johannes im 3. Kapitel seiner Offenbarung schreibt. Aus den 4 Winden, überall aus der Welt, wird die Brautgemeinde Jesu zusammenkommen und wird eine Einheit, eine liebevolle gemeinsame Gemeinde, Philadelphia, gründen und beginnen. Nun, die ganzen Sekten, wenn ich sie einmal so nenne, diese Konfessionskirchen, die Lutheraner, die Reformierten, aber auch die Mennoniten und Täufer, die bauen alle nur auf sich selbst. Wir müssen uns auf Jesus ausrichten, der seine zerstreuten Kinder aus allen Kirchen sammeln wird, um zusammenzukommen. Die intoleranten Lehrmeinungen, überschreitende, überparteiliche Bruderliebe, die ist es, die uns verbinden muss. Und ich habe einige getroffen in dieser Zeit, auch gerade an dem Hofen des Grafen, die das mitvertreten haben, mit denen ich gesprochen habe, deren Bücher ich gelesen habe und die mich überzeugt haben. Auch schließlich weiterhin habe ich immer wieder mich mit ihnen geschrieben, um mit ihnen auszutauschen. Und ich habe den Eindruck, Gott will mich zum Werkzeug gebrauchen, ein Mitarbeiter zu sein, um die Gemeinde nach Philadelphia aufzubauen. Darüber hinaus hatten wir uns in Ebersdorf zurückerinnert, ich habe es gesagt, an die Wunden Jesu. Wir haben gesehen, dass Jesus für uns der Blutbräutigam unseres Lebens ist. Nun, wir haben uns hineinversetzt in das purpurrote Blut des Lämmleins Jesu. Wir bargen uns in den Felslöchern seiner heiligen Wunden und legten uns an die Brüste seiner Liebe. Wir waren eins mit ihm und hatten ihn gespürt bei uns, wo wir uns versammelt haben. Endlich habe ich auch verstanden, wofür die Ehe, wenn ich einmal in den Stand der Ehe treten sollte, eigentlich da ist. Ich habe mit Hochmann von Hochenau gesprochen und er hat mir gezeigt, er hat mir erklärt, dass es eigentlich 4 verschiedene Arten von Ehen gäbe. Die rein tierische, die nur auf die Befriedigung der geschlechtlichen Lüste ausgerichtet ist, bis schließlich diejenigen, die allein zum Lobe Gottes da ist. Da ist jegliche Sexualität ausgemerzt. Denn wir sind nur allein auf Jesus ausgerichtet. Wir führen eine jungfräuliche Ehe, eine Geschwistergemeinschaft, wo wir wie Bruder und Schwester nebeneinander leben können und wo unsere Ehe allein Christus hier gegenüber ausgerichtet ist, der unser wahrer Bräutigam im Himmel ist. Darüber hinaus hatte ich nun auch dort an dem Hof eine hübsche Komtesse gefunden, Erdmunde Dorothea, die Tochter des dortigen Grafens. Und nun zuerst hatte ich mich an ihre Schwester gerichtet und die wollte von mir nichts wissen. Und nun aber, wie gesagt, ihre junge Schwester, der hatte ich meinen Antrag gemacht und sie war ganz meiner Meinung, auch sie war erfüllt davon, ihrem Heiland dienen zu können. Und im Jahr 1722, mit 22 Jahren, als ich 22 Jahre alt gewesen bin, wurde sie schließlich meine Frau. Als ich zurückkam, stellte sich nun die Frage, was mache ich als Graf? Nun, ich hatte meine Güter, ich sorgte für sie, auch für meine Untergebenen. Ich sorgte für meine Leibeigenen und hatte mich dort auch fleißig eingesetzt, aber als Reichsgraf hat man Verantwortung im Reich, man muss auch mehr übernehmen darüber hinaus, und ich hatte mir gedacht, ich werde der Nachfolger des Baron von Kannstein, der gerade gestorben war, derjenige, der in den hallischen Anstalten den Kontakt herstellte zwischen dem Pietismus und den Königs- und Fürstenhofen in Deutschland. Dazu wäre ich doch prädestiniert. Ich denke, das wäre meine Position gewesen. Ich bin hingegangen und habe mit dem August Hermann Franke gesprochen, und er hat mich nicht genommen. Ich weiß nicht warum. Ich habe natürlich auch diese Schmach getragen in meinem Glauben und habe erstmal auf meine Familie gehört. Die hat mich nach Dresden geschickt. Ich wurde dort an der kursächsischen Staatsverwaltung Justizrat und habe dann in meiner Wohnung in Dresden, mitten in der Stadt, kleine Gruppen abgehalten. Wir haben zusammen in der Bibel gelesen, haben gebetet und haben uns innerlich auferbaut in dem gemeinsamen Austausch. Schließlich 1722, Sie wissen ja, gerade nach meiner Hochzeit kaufte ich auch das Gut meiner Großmutter. Ich habe es Ihnen vorhin gezeigt, und dieses Gut meiner Großmutter, das baute ich weiter aus, hatte auch eine eigene Hofgemeinde, in der es mir wichtig gewesen war, meinen mir anvertrauten Untergebenen den Glauben nahe zu bringen. Nun, ich habe in dieser Zeit auch einen eigenen Theologen berufen. Johann Andreas Rothe, ein enger Freund von mir auch, den ich schon während meiner Ausbildung in Halle kennengelernt habe, ein erweckter Theologe, der wusste, dass es nicht nur um gelehrte Predigten ginge, sondern dass es darum geht, innerlich von Jesus ergriffen zu werden. Ein anderer Schulfreund, ein Schweizer, ebenfalls aus Adelsgeschlecht, Friedrich von Wattenwil, und ein anderer Bruder, wir gründeten zusammen den Bund der vier Brüder. Und wir wollten uns einsetzen und alle unsere Kraft widmen, um das Reich Gottes voranzutreiben. So, wie ich es in Halle gelernt hatte, so fing ich auch an, auf meinem Grundstück ein Adelspädagogikum einzurichten, ein Waisenhaus und eine Mädchenanstalt. So sollte es sein, dass eben auch die Menschen, die Gott mir anvertraut hatte, mehr vom Wort Gottes kennenlernen sollten. Hier also mein Stammsitz, in dem ich wohnte, und dann die Gebäude ringsherum, die wir dafür zurecht brachten. Außerdem richte ich eine Druckerei ein. Ich wollte preiswerte, günstige, erbauliche Traktate drucken. Und die wurden schließlich bald in ganz Deutschland verbreitet. Ebenfalls war es so gewesen, dass wir einen eigenen Bibeldruck herausgegeben haben. Nun, der Luther war ja ganz gut, aber nun, wenn man genau hineinschaut und sprachlich überprüft, so fielen uns in unserer Übersetzungsarbeit allein 3000 Verbesserungsvorschläge ein, die wir auch einarbeiteten und herausbrachten. Schließlich erschien ebenfalls von mir geschrieben der dresdenische Sokrates. Nun, ich wollte die Menschen erreichen, die nur auf ihren Verstand bauten. Diejenigen, die gar nicht mehr in die Kirchen hineingingen, die wollte ich mit dieser Zeitschrift erreichen. Deshalb Sokrates. Ich wollte, so wie Sokrates es getan hat, sie zum Fragen herausfordern. Ich wollte ihnen nicht einfach wie die Perlen vor die Säue werfen, ihnen das Evangelium verkündigen, sondern sie herausfordern mit ihren eigenen Mitteln, mit dem Verstand. Es hat auch sehr viel Gesprächsstoff gegeben, und ich habe mich in diesen Heften gewehrt gegen das Maul- und Namenschristentum und für die überzeugende Nachfolge und überzeugte Nachfolge Jesu Christi eingesetzt. Anstöße auszuräumen und allein das Werk der göttlichen Gnade in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich, 5 Jahre später, werden meine Zusammenkünfte in Dresden verboten. Hochoffiziell wird verboten, dass wir uns weiter treffen dürfen, um zusammen in der Bibel zu lesen. In der Zwischenzeit hatte sich allerdings schon ein anderer Wirkungskreis aufgebaut für mein Leben. Ich möchte Ihnen das gerade einmal zeigen. Hier habe ich doch noch ein nettes Bild von meiner lieben Frau. Sehen Sie da? Noch in ihrer jungen, jugendlichen Zeit hier. Kurz bevor wir heirateten, also dort meine Frau. Nun, ich wollte Ihnen sagen, schon als wir geheiratet haben, 1722 war es, dass die ersten Flüchtlinge aus Mähren hinüberkamen und auf meinem Grund und Boden siedelten. Ich habe sie gerne aufgenommen, und damals, Sie wissen es wahrscheinlich, sowohl in Mähren als auch in der heutigen Tschechei, dort wurden die Christen verfolgt. und sie sind herübergeflohen ins nahe Kursachsen und haben sich auf meinem Grund und Boden niedergelassen. Hussitische Gläubige mussten ihr Land verlassen von der Gegenreformation und ließen sich unter der Leitung des Zimmermanns Christian David am Hutberg in meinem Regierungsbereich nieder. Ich habe sie aufgenommen und wir hatten zusammen die Siedlung Herrenhut gegründet. Nun, Herrenhut, in der Hut des Herrn wollten wir sein. Und das auch der Berg, der Hutberg, sollte ein Berg des Herrn werden. Die Gemeinde wuchs rasch an. Als es noch am Anfang lediglich 300 gewesen waren, waren es 1736 schon 700. Es wuchs an auf über 1000 Siedler, die sich dort niederließen. Und wir hatten ein eigenes Dorf gegründet. Wir hatten zwar eine Art Untergrundgemeinde, aber mir war immer die Gefahr vor Augen, ein Separatismus, der Sektiererei. Und so legte ich Wert darauf, dass wir eingegliedert waren in die evangelische Kirche. Zwar unterstanden wir dem Betelsdorfer Pfarrer, aber wir durften unsere eigenen Gottesdienste durchhalten, ausführen. Wir wollten Einde bauen, wie sie zur Zeit Jesu existierten. Wir hatten Laien in die wie zu den apostolischen Zeiten als Älteste eingesetzt, als Lehrer, als Ermahner, und sie übernahmen Mitverantwortung in der Gemeinde. Wir hatten erweckliche Abendmahlsfeiern und so begann unsere Gemeinschaft eigentlich am 13. August 1727. Nun, Sie sehen, es ist fast Jubiläum, 13. August. Dort hatten wir zusammen das erste Mal die Liebesgemeinschaft gefeiert. Und wir merkten, dass wir zu einem Leib zusammenwuchsen. Wir waren sozusagen eine wahre Kirche in der offiziellen, verkommenen Kirche geworden. Und wir hielten Versammlungen gemeinsam in unserem Saal ab, den ich Ihnen auch gleich hier einmal zeigen werde. Habe ich den denn hier? Da sehen Sie unseren Saal, wo wir unsere Versammlungen abgehalten haben. Wir kamen dort zusammen, wir hatten gemeinsam uns ausgerichtet von dem, was wir noch zusätzlich tun könnten, über das hinaus, was in den Kirchen gang und gäbe waren. Wir hatten Singstunden und wir hatten Liedpredigten, in denen wir allein durch das, was wir gesungen haben, Gott gegenüber ausdrücken wollten, was uns auf dem Herzen lag. Nun, Gebetsgemeinschaften hatten wir nicht so viel. Ich war zur Erkenntnis gekommen, dass es sowieso für einen Christen kaum möglich ist, ehrlich in der Gemeinschaft zu beten. Ist es nicht meistens so, dass man irgendwie die Worte verdreht und formuliert, damit es den anderen gefällt? Aber Gott will doch unser ernstes, innerliches Gebet haben. Deshalb empfahl ich den Brüdern allein für sich in ihrem stillen Kämmerlein, wie es Jesus empfiehlt, zu beten. Immer wieder kamen wir zusammen zum Liebesmahl, wie Paulus es empfiehlt, zur Agape. Wir wollten unsere Liebe miteinander teilen, sodass die Armen und Reichen alle zu essen bekämen. Und wir hatten regelmäßig die Fußwaschungen durchgeführt. Selbst ich wusch meinen Untergebenen die Füße, um ihnen zu zeigen, wir sind eins. Es gibt nicht Graf und Leibeigenen, vor Gott sind wir alles eins. Und wir teilten unsere Gemeinde auf. Da waren einerseits die Chöre, das waren diejenigen, die ihrem Alter gemäß zusammengefasst worden sind, natürlich nach Mann und Frau getrennt. Da waren die Kleingruppen, die miteinander in der Bibel lasen, die Banden. Und darüber hinaus gab es die Klassen, wo jeder nach seinem geistlichen Wachstum gefördert worden war. Selbstverständlich gab es auch Gemeindezucht. Wer sich nicht nach dem Wort Gottes richtete, wer nicht dem Maßstab des Wortes Gottes entsprach, musste gehen. Und ab 1729 hatte ich jeden Tag ein neues Wort herausgegeben, was uns durch den Tag begleiten sollte. Nun, wir haben Liedverse genommen, wir haben Bibelverse ausgewählt und haben durch das Los bestimmt, welchen dieser Verse uns Gott für den Tag geben wollte. Nun, bis heute habe ich gehört, dass da und dort die Losungen gelesen werden. Nun, damals begannen wir, vor fast 300 Jahren, und das Los haben wir, wie schon im Alten Testament, erfahren, dass Gott seinen Willen durch das Los ausdrücken kann und ausdrücken will. Nun, wenn es darum ging, dass jemand die Ehe schließen wollte, dass wir neue Personen anstellen wollten, dass wir darüber hinaus eine Reise planten oder Verhandlungen führten, dass wir neues Land kauften und wir waren uns nicht sicher, ob es dem Willen Gottes entsprach, wir warfen das Los darüber und Gott entschied, ob wir es tun sollten oder nicht. Entweder fiel das Los zugunsten aus, entweder fiel es dagegen aus, oder das dritte Los zeigte uns, wir sollten nicht im Moment entscheiden, sondern es für später aufschieben. Wir hatten Verbindungen zu zahlreichen anderen Gemeinden weltweit, aber ich möchte sie jetzt noch hineinnehmen darin, wie Gott mir zeigte, dass unser Auftrag nicht nur in Deutschland, sondern auch weit darüber hinaus in die Welt hineingehen sollte. Hier sehen Sie einen unserer Missionare, den wir ausgesandt haben, nach Bethlehem in Pennsylvania, um dort den Indianern das Evangelium zu predigen. Schließlich, es war so weit, dass ich stand für mein Amt eingeladen wurden, als schließlich Christian der VI. In Dänemark als König eingesetzt worden ist. Ich möchte sagen, dass ich sicherlich damit rechnete, dass dieser enge Bekannte und Freund mich zum Minister einsetzen würde, denn auch er war bestrebt, Jesus Christus nachzufolgen und hatte an die Mission gedacht. Aber der dachte nicht daran, mich dort mit in seine Arbeit hineinzunehmen, sondern heftete mir lediglich bei seinen Feierlichkeiten einen Orden an. Aber so wie die Führung Gottes ist, wir könnten sagen, man trifft sich nicht von ungefähr. Hier geht es darum, wir hatten ein paar Sklaven getroffen. Einen Schwarzen beispielsweise aus Jamaika. Wir hatten zwei christliche Eskimos getroffen und plötzlich ging es mir auf. Jesus wollte, dass wir von Herrenhut aus Menschen in die Mission hineinschicken würden. Und wir begannen sofort damit. Sobald ich zurück war, schon noch 1732, sendeten wir die ersten Missionare in die Karibik. Ein Jahr später nach Grönland, wenig später in andere Teile der Welt, bis zu meinem Tode in 28 Missionsgebiete weltweit. Und sie hatten Erfolg. Sie hatten andere Menschen zu Jesus Christus geführt. Viele, viele hundert Missionare wurden von unserer Gemeinschaft ausgesandt. Und wir hatten Kontakte zu anderen Missionsstationen. Und ich hatte immer darauf geachtet, dass die kulturellen Besonderheiten jedes Landes berücksichtigt worden sind, dass jeder, wo er hinzog, sich kleidete, sprach und lebte wie die Menschen an dem Ort, an dem sie lebten. Und es ging ja nicht nur darum, die Heiden zu gewinnen. Sagt nicht Jesus selbst, dass wenn allen Völkern das Evangelium verkündigt wird, dann, wenn einmal bei ihm vor seinem Thron aus jedem Volk, aus jeder Sprache, von jeder Zunge werden dort Menschen sein, die ihn verehren werden. Und so war es mir klar. Wir mussten hinziehen in die Welt, um die Wiederkunft Jesu zu beschleunigen, dass Jesus schneller wieder zurückkommen kann, um seine Herrschaft auf der Erde anzutreten. Wir wollten die Erstlinge aus allen Völkern für Jesus Christus gewinnen. Darum ging es uns. Ich hatte auch in dieser Zeit, ich will nicht näher darauf eingehen, zahlreiche Gespräche gehabt mit verschiedenen Theologen, damit sie uns nicht als Sekte verstießen, sondern auch uns anerkannten, dass wir in Deutschland frei arbeiten konnten. Schließlich kam es sogar dazu, dass ich mein Theologiestudium zu Ende brachte, dass ich mich ordinieren ließ als evangelischer Pfarrer. Und Sie müssen sagen und zugeben, dass das doch nun eine ziemliche Erniedrigung ist für einen Reichsgrafen aus Deutschland. Aber nun, um meinem standesgemäß das auszudrücken, ich hatte meine Einsegnung gehabt in Tübingen und dann hatte ich nun zwei meiner Diener mitgebracht, die natürlich hinter mir meine Orden auf einem Samtkissen nach mir trugen und der nächste trug die Bibel, sodass ich dann schließlich dort als Dekan eingesegnet werden konnte. Und das hatte unserer Gemeinschaft die Festigung gegeben, sodass wir weiter Gottesdienst feiern durften. Aber einige derjenigen, die ganz übel gelaunt gegen uns eingestellt waren, bewirkten es schließlich, dass ich aus meinem eigenen Land vertrieben wurde. Ich durfte nicht mehr weiter Gottesdienste feiern, da wo wir in Sachsen gewesen waren. Also mussten wir fliehen. Wir kamen zu den Grafen von Isenburg und die verkauften mir tatsächlich ein Schloss, das Schloss Marienborn in der Nähe von Frankfurt. Und wir gründeten dort eine weitere Siedlung. Herrenhag nannten wir es. Schon bald waren dort mehr als 1000 Einwohner zusammen und ich war kurze Zeit später auf einer Missionsreise nach Amerika, um dort unsere Missionsarbeit anzuschauen. Und in der Zwischenzeit hatte ich meinem Sohn, meinen lieben Sohn, die Verantwortung übergeben. Aber nun, er hatte ganz in meinem Sinn gehandelt, aber irgendwie gab es doch ein Durcheinander, muss ich doch sagen. Schon bald später war es so, dass unser Heiland als Generalältester eingesetzt worden war, weil wir uns ja bewusst geworden sind, dass kein Mensch die Herrschaft über die Gemeinde übernehmen kann. Wir wollten eine Theokratie, in der allein der Heiland regiert und niemand anders. Nun, auch in dieser Zeit war es so, dass wir Jesus noch näher kennengelernt haben. Als Närrchen sollten die Brüder miteinander heiter spielerisch die Erlösungsfreude herausschreien. Die pietistische Melancholie sollten sie abstreifen und auch das aufklärerische Tugendstreben. Besonders die jüngeren, ledigen Brüder, die ja die tragenden Säulen unserer Gemeinde gewesen sind, kamen schließlich in den gottesdienstlichen Versammlungen zusammen. Wir spielten laut Musik, wir hatten festliche Illuminationen, wir hatten Bilder aufgehängt. Sie sehen hier, dort, ich bin ja selbst mit darauf, auf der Seite, und hier auch meine liebe Frau. Und dort sind wir auf einem Gruppenbild alle zusammen um unseren Heiland, Jesus Christus. Und das wurde aufgehängt überall bei uns. Schließlich, wir hatten unser Gefühl ausgedrückt dabei, unsere Sprache, wir nahmen es hinein, die Blut und dass die Wunden Jesu, den Schweiß und den Leichengeruch, den wollten wir spüren, dass er uns nahe kommt. Als Wunderbienlein und die um den Marterleichnam schwirrten, so verstanden wir uns. Der Blutschweiß des Bruders Lämmlein durchdünstete uns und im Abendmahl umarmten wir das Kreuzluftvögelein nitzend, als Kreuzluftvögelein nisteten wir in der Seitenhöhlchen Jesu. Und nun, als wir uns da hineinfühlten, wir waren Jesus ganz nahe. Aber irgendwie, einige kritisierten unsere übertriebene Art und Weise, miteinander umzugehen. Andere meinten, dass wir vielleicht zu erotisch seien, da wo wir mit verstärktem Herzeln und Schätzeln in den ledigen Chören uns umarmten und küssten, um auszudrücken, wie sehr Jesus uns liebt und wie sehr wir miteinander verbunden sind. In einem einzigen Jahr erschienen 200 Schriften in Deutschland, die sich gegen uns richteten, die meinten, dass wir sektiererisch geworden wären. Und, nun, es tat mir leid, aber ich habe gemerkt, an einigen Schritten, wahrscheinlich sind wir doch zu weit gegangen. Wir mussten reformieren, wir mussten verändern, aber wir wollten trotzdem ein fröhliches Christsein. Nicht so wie das trockene Christsein der Pietisten, die nichts tun und sich nicht freuen und sich nur versammeln, um sich düster anzuschauen. Nein, es sollte durchaus Freude auch bei uns herrschen. Und ich erkannte auch in dieser Zeit, dass das, was Gott mir schon immer gezeigt hat, dass eigentlich alle Christen zusammengehören. Ich entwickelte die Tropenlehre. Nun, natürlich nicht wegen unseren Missionaren in den Tropen, sondern es ging mir einfach darum, dass Gott verschiedene Tropoi hat. Gott hat verschiedene Erziehungsweisen. Er gab dem Luther die eine Weisheit, er gab dem Zwingli die andere Weisheit, er gab den Täufern die andere Weisheit, aber jeder muss seine Weisheit vor Gott bewahren, bis wir einmal bei ihm in der Ewigkeit sind. Dann sollen wir uns nicht streiten, sondern uns gegenseitig als Brüdern und Schwestern vereint in der Herzensreligion, die in unserem Herzen steht, gemeinsam vereinen im Gebet. Nun, es kam gegen Ende meines Lebens, auf das Sie wahrscheinlich jetzt schon warten, schließlich, als meine Verbannung in Sachsen aufgehoben worden war, 1749, ich ließ mich schließlich weihen zum Bischof. Ich ließ mich schließlich weihen zum Bischof der hussitischen Brüder, um in ihrer Tradition auch unsere Missionare einsegnen zu können. Ich hielt viele Predigten. Immer noch war das wichtigste Thema mir der Umgang mit unserem Heiland. Mein Sohn Christian Renatus schließlich sollte meine Arbeit weiterführen. Als er, ich war 52 Jahre alt, starb, und es war für mich schwer. Mein Sohn, an den ich so gehangen habe, der so wichtig für meine Arbeit gewesen war, starb und ich weiß nicht, warum Gott es uns zugemutet hat. Aber ich fand die Ruhe in meinem Heiland, der schon seit frühester Jugend mein innigster Berater war und dem ich mein Herz ausschütten konnte. Schließlich mein enger Mitarbeiter August Gottlieb Spangenberg wurde hinzugezogen und er übernahm nach und nach in unserem Werk immer mehr Verantwortung. Schließlich war es so, 1756 habe ich die Arbeit abgegeben und starb. In dieser Zeit starb auch die Gräfin, meine liebe Frau. Ich heiratete eine andere Mitarbeiterin, Anna Nitschmann. 3 Jahre später starben wir beide im Abstand von nur 12 Tagen, weil wir uns so innig liebten, konnte keiner von uns ohne den anderen weiterleben. Aber auch noch nach unserer Zeit, bis in die Gegenwart hinein, so spüre ich es, hatten die Weltmission ist weitergegangen. Nun, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, John Wesley kam zum Glauben, weil er unseren Missionaren begegnete. Auf einem Schiff war er unterwegs und wollte die Indianer bekehren, war selbst noch nicht innerlich bekehrt, kam dorthin und wir waren in einem Sturm. Und in diesem Sturm, da zitterte er und hatte Angst unterzugehen. Und unsere Missionare, sie sangen Loblieder zu Gott, denn sie wussten, egal ob das Schiff strandet, ob es untergeht oder ankommt, sie werden bei unserem Heiland sein. Wesley beeindruckte das so sehr, dass er wieder zurückging nach England und danach suchte. Er besuchte unsere Versammlungen in London. Er kam zum lebendigen Glauben. Er besuchte mich sogar. Und wir sprachen miteinander und er wollte Gemeinden aufbauen, Herrenhuter, Brüdergemeinden in England. Nun, wir hatten es dann doch nicht ganz so gut miteinander. Nach einer Zeit war es so, dass er einen eigenen Weg ging und wir nicht mehr auf derselben Linie waren. Aber noch viele andere in späterer Zeit hatten meine Gedanken aufgenommen, meine Bücher gelesen. Zu denen gehörte Lessing, Herder, Schleiermacher, Novalis, Tholuck, Karl Barth und viele andere, auch Erweckungstheologen, bis in unsere Zeit hinein. Nun, da ich jetzt hier eigentlich schon gestorben war, möchte ich hier auch die Bühne verlassen und werde von Ihnen Abschied nehmen. Ich hoffe, dass Ihnen die innige Verbindung zu Ihrem Heiland bleibt, dass Sie sehen, wie Sie verbunden sind mit den Geschwistern aus den anderen Gemeinden und Gemeinschaften. Und das, was uns verbindet, ist stärker als die Streitereien der verschiedenen Sekten und Konfessionskirchen, die sich auseinander dividieren lassen. Und sehen Sie, dass Sie Ihre innere Gefühlsverbindung nicht verlieren. Nicht auf den Kopf kommt es in erster Linie an, sondern auf Ihre Beziehung zu Jesus, dass Sie Entscheidungen treffen und lassen Sie sich gebrauchen. Gott will auch Sie gebrauchen, dass die Erstlinge aus allen Völkern erreicht werden, dass das Reich Gottes aufgebaut werden kann und Gott bald wiederkommen kann, dass das Reich Jesu auf der Erde aufgerichtet wird. Amen.